D-Radio Wissen. Update.
Zeugenaussagen und Urteilsverkündung, genau wie vor 3,5 Jahren.
Das schreibt der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny heute bei Twitter. Der Antikorruptionsaktivist ist von einem russischen Gericht in einem wiederaufgerollten Prozess um Unterschlagung erneut schuldig gesprochen worden. Die Richter verurteilten ihn zu 5 Jahren Haft auf Bewährung. Der Schuldspruch könnte bedeuten, dass Nawalny nicht wie geplant bei der Präsidentenwahl 2018 antreten kann. Der Fall Nawalny ist das erste Thema bei unserem Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Schuldig und 5 Jahre Haft auf Bewährung. So lautet das Urteil der Richter im Prozess gegen den russischen Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Der Richter sagte, Nawalny hätte Waren einer staatlichen Firma unterschlagen. Was genau dahinter steckt, weiß unsere Russland-Korrespondentin Sabine Stör.
Beim Prozess ging es um die Kontakte des Oppositionspolitikers und Geschäftsmanns zu einem staatlichen Forstbetrieb, 1000 Kilometer östlich von Moskau. Den soll er vor 8 Jahren dazu gebracht haben, Bauholz unter dem Marktpreis zu verkaufen. Damit soll er den Staat um heute umgerechnet etwa 250.000 Euro gebracht haben.
Die Vorwürfe sind die gleichen, die schon im Prozess 2013 auf dem Tisch waren. Und damals gab es letztlich genau das gleiche Urteil. Der Unterschied: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte den Schuldspruch gekippt, weil der Prozess nicht fair war. Nawalny sagte heute in einer Prozesspause:
Ach, denen war es einfach zu anstrengend, ein neues Urteil zu schreiben. Ich glaube, dass die vielleicht einfach damit zeigen wollen, euer Gerichtshof für Menschenrechte ist uns sowas von egal.
Nawalny hatte den Schuldspruch offenbar erwartet. Der Putin-Kritiker wirft der russischen Regierung vor, ihn mit dem Prozess daran hindern zu wollen, 2018 bei der Präsidentenwahl anzutreten. Der Kreml weist solche Vorwürfe zurück. Schon in seinem Schlussplädoyer hatte Nawalny angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen.
Mein Wahlkampf wird fortgesetzt. Ich meine, ich habe das moralische und juristische Recht, an der Wahl teilzunehmen. Wir werden das Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Obersten Gericht Russlands noch vor dem offiziellen Start des Wahlkampfs aufheben lassen.
Eine Berufung dürfte für Nawalnys politische Zukunft entscheidend sein. Denn es ist unklar, ob er nach dem Schuldspruch überhaupt kandidieren kann. Denn einerseits dürfen in Russland laut Verfassung verurteilte Straftäter nicht bei der Wahl antreten. Andererseits geht es dabei um Straftäter, die im Gefängnis sitzen. Wie sich die jetzt verhängte Bewährungsstrafe auf eine Kandidatur auswirken könnte, ist dabei völlig offen. Beobachter sprachen schon 2013 von einem politischen Prozess. Der Vorwurf ist auch jetzt nicht vom Tisch. In einem Statement vom Direktor des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte hieß es heute:
Ich fürchte, dass die Verurteilung Nawalnys heute ein aktuelles Beispiel dafür ist, wie versucht wird, bestimmte Personen von der politischen Bühne zu verdrängen. Eine unfaire Beschneidung sowohl von Persönlichkeitsrechten als auch von politischer Vielfalt.
Nawalny ist in Russland vor allem durch seine Blogs bekannt. Er ist Rechtsanwalt, kämpft gegen Korruption und ist schwer nationalistisch eingestellt. 2013 trat er bei der Oberbürgermeisterwahl in Moskau an und holte 27% der Stimmen. Politikexperten sagen, ohne sein rechtsradikales Image hätte er damals noch mehr Stimmen bekommen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz gibt es ziemlich gegensätzliche Meinungen zu Nawalnys Verurteilung. Katrin Eigendorf twittert: Wieder bedient sich Putin der Justiz. Mit dem Urteil gegen Alexei Nawalny soll der letzte populäre Kritiker des Kreml mundtot gemacht werden. Thomas Google schreibt bei Facebook: Das ist doch der übliche Weg, in Russland unliebsame Menschen aus dem Weg zu räumen. Galgenstein schreibt bei Spiegel Online: Die Farce russischer Gerichte. Spricht der Richter einen Angeklagten frei, so muss er sich überordneten Instanzen lang und breit erklären, warum er ihn freigesprochen hat. Verurteilt er ihn, muss er sich nicht rechtfertigen. Dass ein Freispruch aus Mangel an Beweisen der Karriere im Richteramt nicht sonderlich förderlich ist, braucht ihr nicht weiter ausgeführt zu werden. Die Vielzahl politischer Urteile lässt nur den einen Schluss zu: Russland ist kein Rechtsstaat. Viele meinen, die Medien würden Nawalny zu unkritisch sehen. Andreas Müller schreibt bei Facebook: Alexei Nawalny ist Rechtspopulist, Rechtsanwalt, führender oppositioneller Aktivist und ein ultranationalistischer Politiker. Frank Tuchler sieht die Strafe als gerecht an. Diebstahl ist nun mal Diebstahl. Fertig. Thorsten Montel schreibt: Schwierig von außen zu beurteilen. Was da wahr ist, wissen wohl nur einige wenige.
Was sonst noch wichtig war.
Verurteilte Extremisten sollen nach einer Gefängnisstrafe mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden können. Das steht in einem Gesetzentwurf, den die Bundesregierung heute verabschiedet hat. Die Fußfessel soll bei Straftätern zum Einsatz kommen, die wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wegen Terrorfinanzierung oder wegen Unterstützung von Terrorgruppen verurteilt worden sind. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, dass Angriffe auf Polizisten leichter bestraft werden können. Mehr dazu von unserer Reporterin Sabine Müller.
In Zukunft soll es für solche Angriffe mindestens 3 Monate Haft geben. In schweren Fällen bis zu 5 Jahre. Und zwar auch dann, wenn ein Polizist nicht bei einer Vollstreckungshandlung wie einer Festnahme attackiert wird, sondern bei einer einfachen Diensthandlung wie etwa einer Streifenfahrt. Die gleichen Strafen sollen auch bei Gewalt gegen Bundeswehrsoldaten gelten. Die deutschen Polizeigewerkschaften begrüßen die Pläne als guten ersten Schritt, fordern aber gleichzeitig mehr Personal, bessere Ausstattung und bessere Wertevermittlung an die Bürger, damit es am besten gar nicht erst zu solchen Angriffen kommt.
In Deutschland hat es heute bis in den Vormittag eine Reihe von Flugausfällen gegeben. In Berlin, Hamburg und Stuttgart hatte die Gewerkschaft Verdi das Bodenpersonal zu Warnstreiks aufgerufen. Maschinen konnten deshalb nicht abgefertigt und Passagiere nicht gecheckt werden. Der Streik war um 11 vorbei. Die meisten Flugausfälle gab es in Berlin. In Tegel und Schönefeld mussten mehr als 130 Verbindungen gestrichen werden. Im Urlaub in Europa die Lieblingsserie über Netflix schauen, Musik über Spotify hören oder Fußball bei Sky gucken. Das war bisher oft nicht möglich, denn statt des Streams bekamen Nutzer die Nachricht:
Dieses Video ist in deinem Land leider nicht verfügbar.
Wegen des Urheberrechts wird der grenzübergreifende Zugriff in der Regel geblockt. Das will die EU jetzt ändern. Vertreter des Europaparlaments, der EU-Staaten und der EU-Kommission haben sich darauf geeinigt. Ab Anfang 2018 sollen Filme, Serien und Musik von Bezahldiensten im EU-Ausland uneingeschränkt abrufbar sein. Zusatzgebühren fallen dabei nicht an. Flüchtlinge sollen in Zukunft noch schwerer nach Mitteleuropa kommen können. In Wien haben die 15 Länder entlang der Balkanroute sich auf einen neuen Sicherheitsplan geeinigt, der bis April stehen soll. Der soll in dem Fall greifen, dass sich noch einmal so viele Flüchtlinge auf den Weg machen wie 2015. Letzte Lücken sollen demnach geschlossen werden. Österreichs Innenminister sprach von einem klaren Signal an die Schlepper. Die syrische Regierung wehrt sich gegen Massenhinrichtungsvorwürfe aus einem Bericht von Amnesty International. Das syrische Justizministerium sagte, die Berichte wären nur dazu da, Syriens Ruf international zu schädigen. Es gäbe keine Beweise. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte gestern einen Bericht veröffentlicht, der auf den Aussagen von 84 Zeugen basiert, darunter frühere Häftlinge, Aufseher und Richter. Demnach wurden in einem Militärgefängnis bei Damaskus zwischen 2011 und 2015 bis zu 13.000 Gefangene hingerichtet. Ohne richtigen Prozess, die meisten davon Zivilisten.
Was noch wichtig wird.
Unsere europäischen Partner wollen jetzt mit den Austrittsverhandlungen beginnen. Und ich will das auch.
So do I.
Das hat die britische Premierministerin Theresa May letzte Woche im Unterhaus gesagt. Heute geht es letztlich um die große Trennungsentscheidung. Seit dem Mittag debattiert das House of Commons noch einmal über Zusatzanträge zum Brexit. Später am Abend steht dann die Entscheidung an. Erwartet wird eine Mehrheit für die Austrittsverhandlungen. Gibt das Unterhaus grünes Licht, geht das Gesetz noch ins Oberhaus. Und wenn auch das zugestimmt hat, kann May der EU ihr Kündigungsschreiben übergeben. Dann haben beide Seiten 2 Jahre Zeit für die Trennungsverhandlungen. Im Fußball-DFB-Pokal laufen gleich die Achtelfinals weiter. Um 18.30 Uhr treffen der SV Sandhausen auf Schalke und die Sportfreunde Lotte auf 1860 München. Um 20.45 Uhr ist dann Hertha BSC in Dortmund zu Gast und Hannover 96 empfängt Eintracht Frankfurt.
Und sonst in der Welt?
Einmal die Passwörter für Facebook und Twitter bitte. Diesen Satz könnten in Zukunft einige bei der Einreise in die USA hören. Die Regierung sucht nach Möglichkeiten, um Menschen, die ins Land wollen, noch genauer zu durchleuchten. Der zuständige Heimatschutzminister John Kelly sagte, dabei gehe es vor allem um Staatsangehörige der 7 muslimisch geprägten Länder, gegen die Präsident Donald Trump ein Einreiseverbot verhängt hat. Aber nicht nur. Eine Maßnahme könnte sein, dass sich Beamte anschauen, was die Einreisewilligen in den sozialen Netzwerken treiben. Und dazu müssten die ihre Passwörter rausgeben. Das sei bisher nur ein Gedankenspiel. Trotzdem stellte Kelly klar, wer wirklich in die USA wolle, würde auch dabei kooperieren. Wenn nicht, hieße es, der Nächste bitte. In Israel sind etwa 67 ultraorthodoxe Juden festgenommen worden. Hintergrund waren gewaltsame Proteste in Jerusalem. Hunderte Männer hatten Straßen blockiert und 3 Polizisten verletzt. Auslöser war die Festnahme eines ultraorthodoxen Mannes, der sich dem Militärdienst entziehen wollte. 2014 wurde in Israel die Wehrpflicht auch für streng religiöse Juden eingeführt, die vorher davon ausgenommen waren. Inzwischen gibt es viele gesetzliche Ausnahmen. Viele ultraorthodoxe Juden lehnen es aber sogar ab, sich aktiv um eine Befreiung vom Wehrdienst zu bemühen. Vor diesem Hintergrund war es zuletzt zu mehreren Festnahmen von streng religiösen Wehrdienstverweigerern gekommen. In Indien sorgt ein Schulbuch für Aufregung. Es geht um ein Experiment, mit dem Schülern gezeigt werden soll, wie wichtig Sauerstoff für Tiere ist. Die Anleitung geht so: Nehmt 2 Kartons, einen mit Löchern und einen ohne. Dann steckt ein Kätzchen in jede Kiste und macht sie zu. Nach einer Weile öffnet ihr die Kisten wieder und was seht ihr? Das Kätzchen in dem Karton ohne Belüftung ist tot. Das Buch wird in hunderten Privatschulen in Indien benutzt. Tierschützer sagen, dass es inzwischen in einigen Schulen eingezogen wurde. Außerdem habe der Verlag versprochen, das Experiment in der nächsten Ausgabe wegzulassen.
Wissensnachrichten.
Im Update haben wir bis hierher schon viele Nachrichten gehört, aber es gibt auch wichtige Nachrichten, die bei uns und bei anderen Medien nicht vorkommen, obwohl sie natürlich auch wichtig wären. Das kritisiert die Initiative Nachrichtenaufklärung. Die hat heute ihre aktuellen Top 10 der vernachlässigten Themen vorgestellt. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten. Was ist denn auf Platz 1 gelandet?
Die Wahl der Bundesrichter in Deutschland. Das sind zum Beispiel die Richter am Bundesgerichtshof, am Bundesverwaltungsgericht oder am Bundesarbeitsgericht. Das sind alles wichtige Posten, weil sie die höchste gerichtliche Instanz in ihren Fachbereichen sind. Aber bei der Wahl geht es ziemlich intransparent zu, kritisiert die Nachrichteninitiative.
Aber da gibt es ja sicherlich rechtliche Vorschriften.
Natürlich. Es gibt da Gesetze, dass man zum Beispiel mindestens 35 Jahre alt sein muss und dass bei Kandidaten auch die sachliche Eignung wichtig ist. Aber der Richterwahlausschuss, der über die Bundesrichter entscheidet, besteht aus den Landesjustizministern und 16 weiteren Menschen, die vom Bundestag bestimmt werden. Das sind alles Parteipolitiker, die auch nicht unbedingt eine juristische Ausbildung haben müssen. Also gibt es dann natürlich die Gefahr, dass die Politik die Justiz zu stark steuern kann. Das wird aber in den Medien zu wenig thematisiert, ist die Kritik.
Okay, was geht in den Nachrichten noch so unter?
Zum Beispiel die Rolle des Westens im Krieg im Jemen. Außer den USA fliegen da auch Großbritannien und Frankreich an der Seite der Saudis Luftangriffe gegen die schiitischen Houthi. Und Deutschland liefert Waffen an Saudi-Arabien, ist also auch nicht neutral.
Okay, Kritik verstanden, aber der Jemenkrieg ist ja auch ziemlich weit weg.
Das stimmt, aber die Initiative Nachrichtenaufklärung hat in ihren Top 10 auch Dinge, die für uns richtig lebensnah sind. Ich denke zum Beispiel, jeder hat Freunde, die mal über einen Einsatz als Au-pair nachgedacht haben oder sowas auch gemacht haben. Da ist es so, dass die Au-pair-Agenturen, die dich an eine Familie vermitteln, seit 2002 in Deutschland keine Lizenzpflicht mehr haben. Da gibt es also keine staatliche Kontrolle und schnell wird ein Au-pair ausgenutzt. Oder wenn du an deine Großeltern denkst, viele werden ja nicht zu Hause gepflegt, sondern im Heim.
Oh, da hört man ja auch immer wieder was von schlechten Bedingungen.
Ja, das stimmt. Aber von diesem Thema aus den Top 10 der vernachlässigten Nachrichten hatte ich noch nicht gehört. Dass Pflegepersonal ältere Menschen einfach mit Medikamenten ruhig stellt, also richtig gehend betäubt, damit zum Beispiel Demenzkranke nicht umherirren, was die Pfleger bei ihrer Dauerüberarbeitung nicht mehr handeln könnten. Das finde ich schon krass, dass es so weit geht.
Themenwechsel. So mancher von uns ist nur offline, wenn er schläft. Das hat sich ein Team von Forschern zunutze gemacht. Die haben Online-Verbindungsdaten genutzt, um rauszufinden, wann die Menschen ins Bett gehen.
Ja, die Idee ist, wenn das Gerät offline ist, geht der Mensch dahinter auch bald ins Bett. Vielleicht nicht sofort, aber so als zeitliche Annäherung funktioniert das ganz gut, glauben die Forscher. Und sie haben dann weltweit verglichen, wann die Menschen mit dem Netz Ruhe geben.
Und da gab es dann sicherlich Unterschiede.
Ja, noch muss man aber sagen, die Daten stammen aus den Jahren 2006 bis 2012. Und in dieser Zeit hatten die Japaner am wenigsten Ruhezeit, 7,5 Stunden. Bei uns waren es um die 9 Stunden und in Spanien, Argentinien sogar um die 10 Stunden.
Wow.
Ja, aber die Daten zeigen auch, dass sich die Weltregionen allmählich angleichen. Wir steuern da alle so auf eine Ruhephase von 8,5 Stunden hin. Wobei man sagen muss, dass die Daten ja schon etwas älter sind, also noch aus der Zeit vor dem Dauer-Online-Smartphone. Aber die Forscher finden, ihre Studie hat gezeigt, dass Internetverbindungsdaten durchaus nützlich sein können, um Sozial- und Verhaltensforschung zu betreiben. Diese Daten sind nämlich automatisch da, ganz ohne extra Fragebogen. Und bei so vielen Internetnutzern weltweit kommt man auch automatisch auf sehr viele Studienteilnehmer.
Zum Schluss noch ein Studienergebnis aus der Reihe Unfaire Lehre.
Ja, wir wissen ja schon, dass es dicke Kinder allgemein nicht leicht haben. Aber Wissenschaftler aus Illinois haben herausgefunden, dass dicke Schülerinnen besonders schlechte Englischnoten bekommen, was bei uns also das Fach Deutsch wäre.
Ach, bei Sport hätte mich das ja jetzt nicht so gewundert.
Nee, die Forscher glauben auch, dass die schlechten Noten nicht daran liegen, dass die dicken Mädchen tatsächlich schlechter in Englisch sind, sondern an Vorurteilen der Lehrer, selbst wenn diese Vorurteile wahrscheinlich unbewusst sind. Die Idee ist, Englisch ist ein weibliches Fach, in dem sind feminine Menschen besser und dicke Mädchen gelten eben nicht als so feminin. Zu der Erklärung passt auch, dass die Forscher die schlechteren Englischnoten nicht bei dickeren Jungs gefunden haben.
Ja, vielen Dank, Britta.
Wetter.
Der Tag geht ganz überwiegend trocken zu Ende und auch in der Nacht kann es nur ganz vereinzelt ein bisschen schneien. Dazu sinken die Temperaturen im Westen und Südwesten auf 0 bis minus 6. Weiter östlich sogar auf bis zu minus 10 Grad. Morgen gibt es wieder viele Wolken, aber auch ab und zu mal Sonne. Dazu weiter Dauerfrost im Nordosten bis 5 Grad im Südwesten. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.